Ende März hat die Schweizerische Gesellschaft für ein soziales Gesundheitswesen eine Tagung durchgeführt mit dem Titel «AIDS – Umgang mit einer Krankheit». An dieser Tagung haben zwei deutsche Wissenschaftler je ein Einführungsreferat gehalten. Wir vom LoRa glauben, dass beide Referate gute Beiträge sind für die notwendige Diskussion über das Thema. Darum strahlen wir sie aus. Die Organisatorin, die SGSG, wird eine Zusammenfassung der Tagung als Sonderheft der sozialen Medizin herausgeben. Am Ende der Sendung geben wir die Adresse bekannt, wo das Heft bestellt werden kann. Als ersten Vortrag bringen wir den von Siegfried Rudolf Dunde. Das ist eine Umkehrung von dem, was in der Tagung gelaufen ist. Das war der zweite Vortrag. Wir glauben aber, dass das besser ist zum Einstieg als der Vortrag von Rudolf Dunde, weil er eigentlich den gesellschaftlichen Aspekt sehr stark betont. Weniger als der zweite Vortrag, der auch noch wieder ausgestrahlt werden über das LoRa, der von Rolf Rosenbrock ist und der eine Präventionskampagne vorstellt. Der Siegfried Rudolf Dunde ist Psychologe und Theologe. Er geht den kulturgeschichtlichen Zusammenhang nach, die zu Ausgrenzungen von Kranken führen, heute und die schon früher dazu geführt haben. Er stellt sich auch die Frage, was sich in der herrschenden Sexualmoral verändert, was eine Pressekampagne bewirkt und was für ethische Konsequenzen sich ergeben. Er geht auch der Frage nach, was das höhere Rechtsgut ist, Gesundheit oder Freiheit. Also jetzt der Vortrag von Rudolf Dunde, er geht etwa eine halbe Stunde.
Vielleicht zwei grundsätzliche Überlegungen vorher. AIDS ruft sozialpsychologisch das hervor, was bedrohliche, ansteckende Krankheiten immer hervorrufen. Und AIDS trifft unsere Gesellschaft in ihren wunden Punkten. Wenn ich mit dieser allgemeinen Aussage anfange, dann will ich auf zwei Linien aufmerksam machen. Die erste Linie zeigt uns, dass es eine Vielzahl von Parallelen gibt zwischen den Reaktionen auf AIDS heute und denen auf infektiöse Krankheiten früher, also etwa Pest, Syphilis und ähnliche Massenerkrankungen. Es ist ja nicht das erste Mal in der Geschichte Europas, dass die Menschen sich mit großen Krankheiten auseinandersetzen müssen. Die zweite Linie verweist darauf, dass AIDS unsere verborgenen und nicht aufgearbeiteten Probleme zu Manifesten macht, also zu Problemen, die uns einholen, die offensichtlich werden. Das gilt ebenso für die Verdrängung des Todes wie für die Unfähigkeit zu trauern, die kulturelle Abwertung von Sexualität, die nach wie vor ungebrochen ist, den Machtkampf der Sondermoralen und ethischen Stile in der Gesellschaft und die Abneigung gegen Minderheiten. Diese beiden Linien sollten wir, wie ich denke, im Auge behalten, wenn wir uns als Einzelne und als Gesellschaft mit unserer Angst vor AIDS und unseren Sorgen vor der schlimmen sozialen Auswirkung oder den schlimmen sozialen Auswirkungen dieser Krankheit auseinandersetzen. Ich will Ihnen jetzt etwas erzählen über Reaktionen des Einzelnen und der Gesellschaft. Wie reagiert die oder der Einzelne auf AIDS, auf das Auftreten dieser neuen Krankheit? Zunächst mit Angst, sofern er sich bedroht fühlt, insbesondere wenn er Gruppen angehört, die am Anfang besonders betroffen waren und denen man auch gesagt hat, dass sie besonders betroffen wären. Aber selbst in den Bevölkerungskreisen, in denen, was AIDS betrifft, relativ risiko- oder noch relativ risikoarm gelebt wird, empfinden Menschen Furcht vor der Ansteckung. Die nicht enden wollenden Diskussionen und fragenden Anrufe, ob denn das AIDS hervorrufende Virus durch Händereichen, Toilettenbecken, Küsse, die berühmten Insekten und Mücken, Benutzen des gleichen Schwimmbeckens und so weiter weitergegeben werden könne, belegen das zur Genüge. Die Angstreaktionen verweisen immer auf eine nicht ausgesprochene Frage. Nämlich, wie können wir bitte möglichst schnell die Auslöser unserer Angst loswerden? Auslöser der Angst, das sind dann aber nicht mehr die HI-Viren, also die AIDS hervorrufenden Viren, sondern die infizierten und erkrankten Menschen. Die Angst vor der Krankheit wird dann sehr rasch zur Angst vor den Erkrankten. Aus dem Wunsch nach Schutz vor Viren wird der Wunsch nach Schutz vor Virusträgern. Von diesem Umschlag der Angst und des Schutzbedürfnisses ist der Weg zur Isolierung der Betroffenen da nicht mehr allzu weit. Und da wirkt recht schön unsere kulturelle Tradition der Ausgrenzung der Kranken gut nach. Auch wenn es andere Möglichkeiten der Hygiene in früheren Jahrhunderten gegeben hätte, das biblische Gebot, Aussätzige zu isolieren, führte im Mittelalter zur Errichtung der Leprosurien, also der Aussätzigenheime. Es war also nicht der Grund, dass man sagte, aha, es gibt einen Schutz vor dieser Krankheit und die besteht in der Errichtung der Leprahäuser, sondern man schaute in der Bibel nach und fand dort, du sollst Häuser für diese Leute bauen und dann bist du sicher. Und deswegen tat man das. Und als diese Häuser nach Ausbruch der großen Pest im 14. Jahrhundert leer standen, weil zur selben Zeit die Lepra, der Aussatz, kräftig zurückging, dann durften diese Häuser natürlich nicht leer stehen. Waren erst einmal Isolationswohnungen da, konnte man auch gleich die nächsten Opfer darin unterbringen. Die nächsten waren die Geisteskranken, die Syphiliskranken und so weiter. Sie waren den Blicken entzogen und schon glaubte man an die Bannung der Gefahr. Denn was weg ist, das sieht man nicht mehr, das verliert seinen Schrecken, wenn auch nur den psychologischen, nicht den wahren Schrecken. Bei AIDS droht dieser Mechanismus erneut zu erwachen. Mit der Angst taucht zugleich eine Frage auf, die für unsere Kultur typisch ist und die ohne unsere prägende Religion, also das Christentum, nicht denkbar ist, nämlich die Frage nach dem Schuldigen. Auch wenn die meisten Menschen sich nicht der Frage anschließen würden oder der Meinung anschließen würden, AIDS sei eine Strafe Gottes, so würden sie vielleicht durchaus einer Aussage zustimmen, die AIDS auf allzu viel Laxheit, Unmoral, ausschweifende Sexualität zurückführt. Die immer noch zu hörende sprachliche Trennung zwischen unschuldigen Opfern der Krankheit, also vor allen Dingen Blutern und Kindern, und denen, die sich die Infektion selber zuzuschreiben haben, also vor allen Dingen homosexuellen Männern, Prostituierten, Drogenabhängigen und so weiter, zeigt, dass die Krankheit AIDS als moralischer Begriff verwendet wird. Auch dies hat übrigens Tradition. Das Auftreten der Pest im 14. Jahrhundert wurde, nachdem sie über Europa drüber gerauscht war und etwa ein Drittel der Bevölkerung gekostet hatte, anschließend in einem sehr langen Propagandafeldzug der kirchlichen Seelsorge als Folge der menschlichen Sündhaftigkeit gedeutet. Angst als Drohmittel für die moralische Bekehrung trat damit eine sehr unrühmliche Herrschaft an. Und damit wurden auch gleich damals sehr wirksam kirchliche Verhaltensregeln, etwa auch auf dem Gebiet der Sexualmoral, durchgesetzt. Die Syphilis, die sich gegen 1500 in fast ganz Europa verbreitet hatte, ließ sich in derselben Traditionslinie dann mit Hilfe einer Stelle des Apostels Paulus ebenfalls als der Sünde Lohn interpretieren. Wenn Kulturwissenschaftler behaupten, wir würden in einer Schuldkultur leben, dann können sie sich auf diese Prozesse der Einfügung von Krankheit in ein Angstszenarium zur Bekehrung der Menschen berufen. Die Tatsache, dass AIDS und Syphilis geschlechtlich übertragbare Krankheiten sind, verbindet dann noch die historisch gewachsene Abneigung gegen sexuelle Lust und Ungeregeltheit mit dieser Suche nach Schuld. Und auch wenn Sie sagen, ja, also das ist ja ganz gut und schön, aber mit Christentum habe ich schon lange nichts mehr zu tun, die kulturellen Vorstellungen, was Krankheit bedeutet und was Schuld bedeutet, haben wir alle geschluckt, und zwar unabhängig davon, ob wir ein Taufzeugnis haben oder nicht. Die Missachtung der Sexualität hat eine lange Geschichte in unserer Kultur. Zu ihren Höhepunkten gehören sicherlich einmal die Hexenverfolgungen, die vor nun genau 500 Jahren in systematischem Stil begannen und zu Millionen von Frauen und auch einigen Männern das Leben kosteten. Also genau vor 500 Jahren ist der Hexenhammer in Köln erschienen, mit dem zum ersten Mal die Massenausrottung in großem Stil propagiert und dann noch durchgeführt wurde. Und zum anderen, der nächste Höhepunkt, der Feldzug der Geistlichen und Ärzte des 18. und 19. Jahrhunderts gegen die Selbstbefriedigung und dann gegen alles, was nicht ins Normschema des sexualpathologischen Lehrbuchs passte. In den Hexenverfolgungen und durch die Hexenverfolgungen lernten die Menschen, welche sexuellen Begegnungsformen unerlaubt waren, denn gerade die Delikte führten unentwegt zur Aburteilung der Hexen. Bis zu dieser Zeit war es so, dass die meisten Menschen zwar grundsätzlich wussten, es gibt also so unordentliche Sexualität, die machst du besser nicht, aber es war nicht so genau klar, was dazu alles gehörte. Der Propagandafeldzug während der Hexenverfolgung richtete sich ja nicht nur darauf hin, dass die Leute sagten, nun zeigt mal schön die Hexen an, dass wir sie verbrennen können, sondern dann erzählten die Geistlichen auch gleich, welche sexuellen Akte und Verhaltensweisen denn als Zeichen für Hexerei wären. Und dann können Sie sich vorstellen, dass 90% der Menschen in den Kirchen auch wussten, aha, habe ich auch gemacht, muss also auch was Hexenhaftes in mir drin stecken. Die Antimasturbationskampagne sorgte dafür, dass Angst und schlechtes Gewissen von früher Jugend an in die menschlichen Seelen einzogen. Die Unterdrückung sexuelle Regungen kostete viele Opfer, bedurfte eines harten äußeren Druckes und einer immensen Anstrengung für die Individuen, immer mehr sexuelle Selbstkontrolle zu üben. Wer aber erst einmal unter Schmerzen Enthaltsamkeit gelernt hatte und Verzicht auf seine eigenen Wünsche, der war auch rasch mit Neid und Hassgefühlen und daraus folgenden Strafwünschen gegen andere bei der Hand. Heimliche Freude über die Strafe Geschlechtskrankheit oder über die Strafe Hexenverbrennung konnte und kann da in vielen Fällen nicht ausbleiben. Leider finden diese sozialpsychologischen Prozesse, die sich gegen AIDS-Kranke und AIDS-Infizierte inzwischen auch wieder entwickeln, nicht nur in der Allgemeinbevölkerung, wie es so schön heißt, statt. Auch in den Gruppen, die zunächst besonders betroffen sind, fehlt es nicht immer an Ausgrenzungswünschen. Ein inzwischen bereits verstorbener Freund von mir wurde mehrfach von anderen Homosexuellen wegen seiner Erkrankung auf diese Art angesprochen. Und dabei ging es ihm schon ziemlich schlecht. An deinem AIDS bist du ja eigentlich selber dran schuld. Das kriegen ja nur Leute, die es allzu wild treiben. Und man kann sich vorstellen, dass es ihm anschließend nicht gerade besser ging. Auch was seine körperliche Verfassung angeht. Hier wirken Selbstablehnung und schlechtes Gewissen, gelerntes schlechtes Gewissen über die eigene Überschreitung von Normgrenzen nach. Motive, die in verfemten Minderheitengruppen ganz verständlicherweise auftreten und nicht dazu dienen, nun der Minderheitengruppe zu sagen, aha, ihr seid selber nicht besser, sondern liefern den Beweis dafür, dass die Selbstannahme angesichts einer breiten Fremdablehnung eben eine schwer zu übende Tugend ist. Eine Reaktion, denke ich, sollten wir am allerwenigsten vergessen, die Furcht nämlich der infizierten und kranken Menschen vor Leid und Tod. Alles, was an Diskriminierung und Ausgrenzung geschieht, muss sie in doppelter Weise treffen. Sie fühlen sich an den Rand gedrängt und erleben angesichts einer tödlichen Bedrohung, dass sie nicht menschliche Solidarität und Aufnahme erfahren, sondern abgestempelt und zur Gefahr erklärt werden. Das gilt übrigens auch gerade für die Menschen, die in den vergangenen Monaten und Jahren gesagt haben, na, also ich will etwas für den Schutz der anderen tun und will mich mal testen lassen und wenn ich positiv bin, dass ich möglichst mich stark zurückhalte. Und die fühlen sich nun am allermeisten aufs Kreuz gelegt und sind es dann auch tatsächlich durch all das, was geschieht, um sie auszugrenzen oder als Gefahr darzustellen. Nun etwas über die Folgen dieser Prozesse für unsere Sexualität. AIDS stellt unsere Sexualität in Frage, das heißt unsere sexuellen Lebensstile. Vieles als an Verhalten, was vorher nur denen bekannt war, die es auch tatsächlich ausübten, wird nun im Lichte der Medien zu einem Nachrichtenwert und auch zu einem Sujet der moralischen Abwägung. Wer wusste vorher, das heißt also vor dem Auftreten von AIDS, etwas über Dunkelräume, Faustverkehr, Partnertauschclubs, spezialisierte Prostitution, Promiskuität, Begegnungsformen bisexueller Männer. Auf einmal ist alles das zum Thema geworden und damit aber auch der sozialen Bewertung unterworfen. Es wäre ja schön, wenn es so wäre, wie Rolf Rosenbrock sagt, man muss sich das einfach ansehen und wissen, so ist es, und darauf dann die Präventionskampagnen ausrichten. Aber faktisch ist es so, dass diese ganzen Einzelheiten und das Wissen natürlich auch benutzt wird, um dann sofort die moralische Waagschale herauszuholen. Treue und Enthaltsamkeit gewinnen für viele erneut den Charakter unerlässlicher Tugenden. Kirchenmänner und konservative Kulturkritiker nutzen die Gunst der Stunde. In unseren Gesellschaften in Mitteleuropa gibt es keine leitende Sexualmoral. Eher kann man von einer Vielzahl von Moralen sprechen, die jeweils in bestimmten Gruppen gelten und miteinander auch konkurrieren. Diese Sondermoralen begleiten die Ausformung und Verwirklichung recht unterschiedlicher sexueller Lebensformen, die unterschiedliche Begegnungsformen eröffnen und oft auch bestimmten Szenen zuzuordnen sind. So vermögen Männer und Frauen, Wege der Befriedigung, des Lustaustauschs, aber auch der Partnerschaft und Bindung zu gehen, seien dies nun hetero-, homo- oder bisexuelle Pfade, monogame oder nicht monogame und was immer. All dies wird nun in Frage gestellt. Die Forderung nach Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, Treue wird laut, übrigens auch als Aufnahme in den Lernzielkatalog für die Schulen. Nicht nur Kirchenmänner äußern sich in dieser Richtung, sondern auch Politiker, wie etwa der Spiegel den bayerischen Schulminister zitiert. Es kann nicht um mehr Verständnis für Randgruppen gehen, sondern darum, sie auszudünnen. Hier haben wir das Thema, was Rolf Rosenbrock eben nannte, die Frage der Menschenrechte. Damit ist es nämlich eröffnet. Diese Randgruppe, damit meint er die Homosexuellen, muss ausgedünnt werden, weil sie naturwidrig ist. Das wussten wir vorher anscheinend nicht. Oder müssen es jetzt erklärt bekommen. Und da denke ich, ist ganz interessant, dass diese Kategorien, die in den moraltheologischen Lehrbüchern bis vor etwa 5, 10 Jahren standen, nun auf einmal von Politikern wiederentdeckt werden und als neueste Weisheit verkauft werden, als hätte in der Zwischenzeit die Wissenschaften, als hätten die Menschen nichts gelernt. Und Werner Gebhardt, der Vorsitzende des Beamtenbundes, meinte zur in Bayern geplanten Einführung des HIV-Tests für alle Bewerber des öffentlichen Dienstes lapidar: Na, eine Freude sei es ja nicht gewesen, den öffentlichen Dienst durch die Staatsregierung in einem Atemzug mit Prostituierten und Homosexuellen genannt zu finden. Ich zitiere das nur deswegen, weil ich würde mich freuen, wenn Sie recht hätten, Herr Rosenbrock, dass tatsächlich dieses Thema AIDS kein Thema der Menschenrechte wäre, aber es ist faktisch schon längst zu einem geworden. Die Trennung, hier die sexuell Sauberen, dort die sexuell Schmutzigen, wird also erneut gezogen. Dazu passen auch recht gut Entwicklungen in den Kirchen, vor allem in der römisch-katholischen. So konnte etwa das Oberhaupt der katholischen Kirche der Niederlande, Kardinal Adrianus Simonis, mit Billigung eines Gerichtes in Utrecht in einem Rundfunkinterview erklären, Homosexualität sei eine Anomalie und dass er Verständnis hege für Hausbesitzer, die Homosexuelle nicht als Mieter haben wollten. Sein deutscher Kollege, Kardinal Josef Höfner, Chef der deutschen katholischen Kirche, sekundierte in einer im Februar 87 in Köln verbreiteten Erklärung zum Thema AIDS: Die wenigen Jahre seit der sexuellen Revolution haben mehr Menschen, vor allem Frauen und Scheidungskinder, unglücklich und seelisch und körperlich krank gemacht, Klammer auf, Neurosen, Depressionen und nun auch noch die AIDS-Seuche, Klammer zu, als in den Jahrhunderten vorher manche Menschen, was ich nicht leugne, an Skrupeln und Ängstlichkeit gelitten haben. Er führt diesen Generalangriff auf die heute gelebten Formen von Sexualität fort mit dem Verdikt über die deutsche Präventionskampagne: Kondome bedeuten, mach weiter wie bisher, aber schütze dich vor Ansteckung, das ist menschenunwürdig. Meine Frage ist dazu wirklich, ob das, was der Kardinal Simonis von den Niederlanden sagte, denn mehr die Menschenwürde schützt. Kurz vorher, am 27. Januar dieses Jahres, hatten seine Kollegen vom Ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz dekretiert, der Geschlechtsverkehr mit unbekannten und wechselnden Partnern ist menschenunwürdig. Nun wissen es alle, die hier sind und dies vielleicht tun. Wie hierbei der Begriff der Menschenwürde zu definieren ist, wird offen gelassen. So als ginge es um das Hervorrufen einer Aura für diese Erklärungen, die Plausibilität suggerieren soll. Von der Wirkung her dürfte allerdings bei all denen, die kirchlich gebunden sind, aber sich nicht nach diesen vorgeschriebenen Regeln der Menschenwürde verhalten, die Schraube des schlechten Gewissens wieder einmal eine Windung weitergedreht werden. Religionsgeschichtlich bleibt in diesem Zusammenhang festzuhalten, und es lässt sich auch gut belegen, dass der Mechanismus der Erzeugung schlechten Gewissens gerade der Verfestigung kirchlicher Bindungen des Einzelnen und der kirchlichen Herrschaft insgesamt dienen soll und auch dient. Und insofern wäre es natürlich sogar kontraproduktiv, wenn sich die Menschen alle an das hielten, was die Bischöfe von ihnen fordern. Für den ethischen Diskurs in der Gesellschaft ist diese Entwicklung fatal. Denn nun kann eine Sonderethik mit dem Argument der tödlichen Bedrohung durch einen Virus auftreten. Ein Argument, das in einer Gesellschaft wie der unseren besondere Überzeugungskraft besitzt. Was der Gesundheit dient und vor Krankheit schützt, genießt bei uns automatisch Plausibilität. Das muss man da nicht mehr extra begründen. Statt den fundamentalen Wertekonflikt aufzunehmen und die daraus hervorgehenden Spannungen auszuhalten, kann dann eine Argumentationsschnur stets auf die Lebensgefahr verweisen. Es ist richtig, dass ein Großteil der zur Verfügung stehenden gesellschaftlichen Kraft ganz pragmatisch auf eine Förderung des Ansteckungsschutzes gerichtet wird, um möglichst viele Menschen zu schützen und zu bewahren. Aber wenn dieser Schutz erst einmal gesichert ist oder besser gesichert ist als jetzt, denke ich, sollte man sich durchaus der mit dem Gesundheitsargument kaschierten, einschränkenden Sexualmoral zuwenden und den Streit mit ihr aufnehmen. Denn natürlich ist es so, dass die Leute, die ihre Sexual- oder ihre Sondermoral durchdrücken wollen, die Gunst der Stunde nutzen und auch an der Entwicklung von Strategien schon längst beteiligt sind, um sie auch erfolgreich durchzusetzen. Es gibt ja nicht nur Strategien von Präventionskampagnen, sondern eben auch derartige Strategien. möchte Ihnen nun etwas sagen über ethische Konsequenzen von AIDS. Die Frage der ethischen Konsequenzen von AIDS darf nicht alleine den Kirchen und weltanschaulichen Gruppen überlassen bleiben. Denn die Gesellschaft insgesamt ist, wie ich meine, in ihren ethischen Grundüberzeugungen gefragt. Ich möchte Ihnen vier Überlegungen nennen, die sich für mich aus der Bedrohung durch HIV, durch dieses Virus ergeben. Erstens, eine Gesellschaft wie die unsere, deren eines Merkmal Pluralität ist, kann ihren inneren Frieden auf Dauer nur bewahren, wenn die Subkulturen, also die einzelnen Gruppen von Menschen und Gruppen untereinander Empathie, Einfühlung üben und Abschied davon nehmen, die anderen bekehren oder verändern zu wollen. Sie müssen, auch wenn sie die Mehrheit sind, andere Lebenswirklichkeiten ernst nehmen und mit Respekt begleiten. Nur dann können auch gemeinsame Strategien entwickelt und durchgeführt werden, die eine gemeinsame Gefahr wie AIDS abzuwehren in der Lage sind. Zweitens, die Probleme, die AIDS aufwirft, können nicht an den Schwachen gelöst werden, etwa an den Kranken, den Drogenabhängigen, den Prostituierten beiderlei Geschlechts. AIDS wird nicht dadurch besiegt, dass die Schwachen, die ja deswegen schwach, unter anderem deswegen schwach sind, weil ihnen jede Lobby fehlt, intensiver überwacht und ausgegrenzt werden. Es reicht also nicht, eine Absonderung infizierter Prostituierter zu verlangen, aber die Freier nicht an ihre eigene Verantwortung zu erinnern, das Kondom zu verwenden, um sich und andere zu schützen. Die Verlagerung von gemeinsamer Verantwortung auf einen, den sozial schwächeren Partner, ist zwar ein üblicher, aber im Fall AIDS ein besonders kontraproduktiver Mechanismus. Historisch hängt der natürlich mit der Schuldfrage wieder zusammen, weil es ja auch entlastend ist, wenn ich sage, also nicht wir alle tragen Verantwortung oder bei Partnern zwei, sondern nur einer, dann bin ich meine Mühe schon mal los und kann sie delegieren. Drittens, Abwehr gegen gesundheitliche Bedrohungen kann nur durch rationale Planung und der Beteiligung aller, die die dazu notwendige fachliche und oder lebenspraktische Befähigung haben, gelingen. Mobbing im Sinne eines kollektiven Hassausbruchs gegen unbeliebte Minderheiten und Sündenböcke entlastet zwar den Seelenhaushalt von Massen, das ist ja auch die Funktion etwa solcher Zeitungen wie der Bild-Zeitung, ändert aber nichts an Ausbreitungswegen und Formen eines Virus, vernichtet vielmehr den inneren Frieden einer Gesellschaft. Viertens, Verantwortung angesichts von AIDS heißt daher immer zweierlei. Einmal Kampf gegen die Krankheit, also unter anderem sexuellen Fremd- und Selbstschutz. Zum anderen Kampf gegen das Manifestwerden, gegen das offen wirksam werden unterschwelliger Antipathien und Rachestimmungen. Im letzten Teil möchte ich Ihnen etwas sagen über die ethische Spannung zwischen Gesundheit und Freiheit. In den Diskussionen um die richtige Strategie gegen AIDS wird immer wieder die Forderung nach Zwangsmaßnahmen und nach namentlicher Meldepflicht und so weiter erhoben. Ich will hier nichts zu der Untauglichkeit dieser Instrumente sagen. Das ist ja inzwischen mehrfach nachgewiesen worden und Herr Rosenbrock hat das Ihnen ja auch gezeigt. Sondern ich möchte mal die ethische Spannung aufzeigen, die damit verbunden ist. Es handelt sich um die Spannung zwischen zwei Gütern, dem der Gesundheit und dem der Freiheit. Und ich sage es deswegen, weil Sie vorhin sagten, also man soll die Menschenrechte nicht in die Diskussion bringen. Die Diskussion ist schon längst eröffnet und der Kampf hat schon längst angefangen. Und deswegen muss man sich damit auch auseinandersetzen. Freiheit ist nicht weniger wichtig als das gesundheitliche Schutzbedürfnis. Sie wird durch dieses Schutzbedürfnis auch nicht einfach disponibel. Wird diese Spannung nicht gesehen oder aber geleugnet, dann können alle die Morgenluft wittern, die aus ihrem autoritären Weltverständnis heraus ohnehin Freiheit vernichten wollen und daher dringend nach Anlässen suchen, um Minderheiten als Angst- und Aggressionsauslöser benutzen zu können. Bei der Verteidigung bürgerlicher Freiheiten geht es nicht um eine Vernachlässigung von Schutz vor Ansteckung, sondern um die Bewahrung einer Kultur, zu der die Errungenschaften des gleichen Lebensrechts und Entfaltungsrechts für alle sowie des Respekts auch vor fremden Lebensstilen und Werteordnungen gehört. Dass diese Kultur häufig nur zivilisatorische Tünche ist, darf nicht zum Anlass genommen werden, diese Frage nach der Freiheit zu relativieren, sondern daraus ergibt sich umgekehrt die Pflicht zur Sicherung des einmal erreichten zivilisatorischen Niveaus. Was heute gegen AIDS-Kranke und Infizierte geschieht, wird morgen vielleicht wieder einmal die Juden und übermorgen die Angehörigen anderer Hautfarben und Sprachgruppen treffen. Zu tief sind Antisemitismus, Fremdenhass, Homophobie, also Schwulenhass, und andere Minderheitenantipathien miteinander verwoben. Das lässt sich auch durch alle sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, die es dazu gibt, belegen. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz aussieht. In Deutschland kann man es so sagen, je weniger protestantisch und je mehr katholisch eine Gegend, je weniger städtisch und je mehr ländlich, je weniger norddeutsch und je mehr süddeutsch, desto stärker wird der Anteil derjenigen Menschen oder wird der Anteil von Antipathien gegen alle diese Minderheiten in den einzelnen Menschen. Gegner einer freiheitlichen Lebensform fangen immer mit den unbeliebtesten und am wenigsten als ehrenwert eingestuften Minderheiten an. Diesmal bieten sich, denke ich, die Prostituierten besonders an, wenn sie die Freiheitsrechte anderer einengen und letzten Endes Freiheit als solche sowie den Willen zur Freiheit vernichten wollen. Die Nationalsozialisten haben uns dies in Reinform vorgeführt. Und glaube nur ja keiner, nur weil sie durch auswärtige Mächte besiegt seien, dass die Gedankenspuren endgültig aus allen Köpfen verschwunden seien. Insofern gilt, dass AIDS für autoritäre und rechtsextreme Ideologien wie gerufen kommt. Das Unglück der Betroffenen wird so zum Glück der Demagogen, die das Unglück aller planen, weil sie ihre eigene Chance zum wirklichen Glück verachten. Ich danke Ihnen.
Thank you.
Ihr habt einen Vortrag gehört von Siegfried Rudolf Dunde, gehalten an einer Veranstaltung von der Schweizerischen Gesellschaft für ein soziales Gesundheitswesen. Das Referat wird auch abgedruckt sein in einer Sondernummer über AIDS, die die soziale Medizin herausgibt. Bestellen kann man die Sondernummer, wo es noch weitere Artikel hat, unter der Adresse Soziale Medizin, Postfach 474, 8026 Zürich. Oder über das Telefon 241 98 50. Wer gerne das Buch würde lesen, das der Rudolf Dunde zu diesem Thema geschrieben hat, es heisst AIDS, was eine Krankheit verändert. Die Musik, die in dieser Sendung gespielt wurde, war von No Secrets in the Family.
Nobody's ever helped me into a carriage over mud puddles or given me the best place to live. And ain't I?